Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Müllers Woche. Ich bin Carsten Müller und ich begleite Sie jetzt durch einen Rückblick auf die vergangenen Tage an der Börse zu Nebenwerten, die Schlagzeilen machten, inklusive eines kurzen Interviews mit dem Finanzvorstand von All for One, Stefan Land. Darüber hinaus wie immer natürlich auch neue Analystenstimmen und der Ausblick auf die kommende Woche. Vorher aber der obligatorische Disclaimer: Alle Besprechungen von Wertpapieren sind meine persönliche Meinung und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Und gleich noch ein Hinweis, nämlich auf meinen anderen Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch. Dort hatte ich in dieser Woche Dr. Jochen Rütz zu Gast. Er ist Finanzvorstand bei GFT Technologies. Wir sprachen über die Rolle von GFT bei der weiteren Implementierung von Zukunftstrends wie KI, Robotik und Cloud. Jetzt aber erstmal, wie gewohnt, der generelle Überblick über die vergangene Börsenwoche. Ja, die Börse hatte es in sich und zwar so richtig. Fangen wir mal mit dem großen Aufreger an, dem sogenannten Tariff-Blitz aus Washington. Donald Trump hat gleich ein ganzes Feuerwerk an Zollankündigungen gezündet, höhere Abgaben auf Energieimporte aus Russland, deutliche schärfere Zölle gegen Indien wegen deren Ölkäufen in Russland und obendrauf noch Strafzölle auf Halbleiter und Pharmaprodukte, die in den nächsten Monaten noch richtig anziehen sollen. Kurzum, das war eine ganz klare Ansage, dass Amerika hier seine Handelsinteressen mit Nachdruck und durchaus auch mit Erpressung durchsetzen will, auch wenn es mal rumpelt. Mit China dagegen steht er zumindest offiziell kurz vor einer Verlängerung des Waffenstillstands im Handelsstreit. Für die Schweiz kam der Schlag separat und sehr hart. Die Schweizer Bundespräsidentin ist ja extra nach Washington geflogen, um die von Trump verhängten 39% Zölle noch abzuwenden. Allerdings ohne Erfolg. Das sind jetzt die höchsten Zölle für ein Industrieland und treffen vor allem Pharma, Medizintechnik und Luxusgüter. Klar, dass der SMI in dieser Woche darauf erstmal deutlich nachgegeben hat. An der Wall Street dagegen herrschte Berichtssaison im Akkord. Apple hat solide iPhone-Verkäufe melden können. Amazon glänzte mit Cloud-Gewinn. Alphabet verdiente ebenfalls gut an seiner Werbung. Meta und Microsoft begeisterten mit Rekordgewinnen. Also vor allen Dingen bei den glorreichen 7 eigentlich bis auf Tesla bislang sehr, sehr gute Zahlen. Steht ja jetzt noch Nvidia aus. Insgesamt haben ja in dieser Woche rund 40% aller S&P-Unternehmen gemeldet, S&P 500-Unternehmen gemeldet und insgesamt einen durchaus vernünftigen Eindruck hinterlassen. Auch im Industriebereich, zum Beispiel Caterpillar und 3M zeigten, dass ihre Margen sehr gut laufen. Ja, und bei uns hier punktete unter anderem Siemens mit einem satten Auftragseingang. Ein Beweis dafür, dass das Geschäft auch im Infrastruktur- und Energiebereich inzwischen wieder brummt. BMW dagegen musste zugeben, dass gute Verkaufszahlen nicht automatisch auch fette Margen bedeuten. Bei Bayer halten die juristischen Baustellen an, was Investoren mittlerweile sichtbar nervt. Und spannend dürfte es demnächst bei Porsche und Sartorius werden, denn beiden droht bei der nächsten Indexüberprüfung, dass sie aus dem DAX fliegen. Für Anleger heißt das, hier könnte im Herbst ordentlich Bewegung reinkommen und das nicht nur nach oben. Dazu kommt jetzt noch die EZB, die hatte ja in dieser Woche auch Sitzung und sie hält zwar offiziell am 2% Inflationsziel fest, aber zwischen den Zeilen ließ man durchblicken, dass man es künftig nicht mehr ganz so eng sehen könnte. Sprich, kurzfristig bleibt zwar alles wie es ist, mittelfristig könnte sich das geldpolitische Klima aber spürbar verändern. Damit zu einigen ausgewählten Nebenwerten am deutschen Markt, die in der zurückliegenden Woche für Schlagzeilen sorgten. Den Anfang macht Freenet. Freenet hat solide Halbjahreszahlen vorgelegt und das in einem Umfeld, in dem der Wettbewerb im Mobilfunkgeschäft ja alles andere als schläft. Der Umsatz legte gleich leicht zu, das EBITDA stieg auf 254 Millionen Euro, was vor allem der stabilen Entwicklung im Mobilfunkgeschäft und der weiterhin starken Nachfrage nach den Freenet TV- und Medienprodukten zu verdanken war. Besonders erfreulich, die Kundenbasis wächst und das nicht nur bei SIM-Karten, sondern auch eben bei den TV-Abos. Damit unterstreicht Freenet, dass sein Multiproduktmodell weiterhin funktioniert und für stabile wiederkehrende Erträge sorgt. Auf der Kostenseite gab es auch keine bösen Überraschungen, was in diesem Sektor ja nicht unbedingt selbstverständlich ist. Der Free Cashflow bleibt stark. Das Management bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr, inklusive der geplanten Dividende, die weiterhin üppig ausfallen dürfte. Damit gilt eigentlich wie immer, für Dividendenjäger bleibt Freenet weiterhin interessant mit seinem ja fast schon langweiligen, aber dafür stabilen Geschäftsmodell. Den Rücksetzer, den es an der Börse nach den Zahlen gab, die Aktie rutschte zeitweise unter den Widerstand von der 50-Tage-Linie, der sollte sich entsprechend auch wieder schnell fangen, weil Freenet ist halt so ein klassischer Vertreter von Aktien, die bei leichten oder entsprechenden Kursschwächen schnell wieder aufgefangen werden. Kommen wir zu Verbio. Bei Verbio war die vergangene Woche alles andere als ein Grund zum Feiern. Das vorläufige EBITDA für das Geschäftsjahr 2024-2025 lag mit rund 14 Millionen Euro deutlich unter der eigenen Prognose und das trotz eines operativen Ergebnisses vor Sondereffekten von immerhin 31 Millionen Euro. Der Unterschied kommt von Wertberichtigungen und Abschreibungen, die ordentlich ins Gewicht fielen. Besonders schmerzhaft eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von rund 66 Millionen Euro auf langfristige Vermögenswerte, vor allem auf die Strohbiomethananlage in Iowa. Die Gründe für diese Abschreibung: geänderte Marktbedingungen für zellulosebasierte Kraftstoffe und höhere Baukosten während der Pandemie haben die Wirtschaftlichkeit dieses Projektes stark gedrückt. Management will jetzt nun prüfen, ob sich die Anlage durch den Einsatz anderer Rohstoffe wie Getreideschlämpe besser nutzen lässt. Die gute Nachricht: Verbios Kernprodukt, Biomethan aus eben Schlempebasis oder auf Schlempebasis, ist von diesen Problemen nicht betroffen und bleibt dank günstiger Rohstoffkosten und kombinierter Technologie wettbewerbsfähig. An der Börse reagierten die Anleger allerdings skeptisch. Der Kurs gab deutlich nach und testete wichtige Unterstützungsniveaus. Kurzfristig durfte es wohl schwer werden, das Vertrauen schnell zurückzugewinnen. Mittel- bis langfristig hängt vieles davon, ob die Strategieanpassungen in den USA dann doch wirklich greifen. Kommen wir zu All4One. All4One hatte ja in dieser Woche die 9-Monats-Ergebnisse vorgelegt. Dabei wurde gemeldet, dass das EBIT vor M&A-Effekten rund 15% unter dem Vorjahr lag und das, obwohl das Cloud-Geschäft weiter gewachsen ist. Ich habe mich mit Finanzvorstand Stefan Land darüber unterhalten, ob das jetzt nur ein kurzfristiger Dämpfer ist oder ob hier tiefere Umbrüche im Spiel sind. Hallo Herr Land, schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Sie haben ja in dieser Woche die 9-Monats-Ergebnisse vorgelegt. Dabei zeigte sich im EBIT vor M&A-Effekten ein Rückgang um 15%, obwohl ja das Cloud-Geschäft weiter gewachsen ist. Wie bewerten Sie denn diese Entwicklung und inwieweit sind das temporäre Effekte oder gibt es da etwas Tiefgreifenderes im Geschäftsmodell?
Ja, Herr Müller, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und natürlich für die Frage. Möchte ich gerne beantworten. Es gibt einmal die Marktveränderung, auf die Sie schon so ein bisschen hinweisen. Das heißt, es ist schon sehr tiefgreifend, dass wir alle in die Cloud gehen, früher oder später. Das heißt, die Unternehmen haben in aller Regel Software on-premise, sagen wir dazu, also entweder in ihren eigenen Rechenzentren oder in fremden Rechenzentren installiert und werden im nächsten Zug auf die Cloud-Nutzung gehen, auch in ihren Kernbereichen, also in der Business Suite, sagen wir dazu. Das ist tiefgreifend und das führt dazu, dass sich auch das Geschäftsmodell im IT-Service-Bereich ändert. Also wir haben uns früher alle Reseller genannt. Wir waren Reseller von Software-Lizenzen, zum Beispiel für die SAP, aber auch für andere Vendors. Nehmen wir mal die Microsoft zum Beispiel, die das ja auch hat. Mhm. Und das ändert sich. Das heißt, wir sind heute so eine Art Agent. Ja, das heißt, wir bekommen Provisionen auf die Erfolge, dass die Leute oder die Unternehmen in die Cloud bekommen, reingehen und dann bekommen wir Betreuungsvergütungen und müssen schauen, dass das in der Cloud gut funktioniert. Und da ergeben sich dann auch neue Services und neue Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Ja, wenn Sie das Thema Security, Sicherheit, also Cybersecurity nehmen, wenn Sie das Thema Schnittstellenmanagement nehmen, End-to-End-Prozesse, also Daten müssen konsistent bei jedem Upgrade von jeder Cloud auch eine Sekunde später noch laufen, sonst steht die Produktion oder die Logistik oder der Vertrieb kann nicht mehr auf die Daten greifen. All das eröffnet uns im IT-Service-Markt natürlich auch neue Märkte und Wachstum, die auch zu neuen Margen führen. Und das ist eine tiefgreifende Veränderung. Mhm. Punkt zwei ist, wir haben uns auch selbst einer Veränderung unterzogen und sind dabei, eine Transformation durchzuziehen. Das heißt, wir haben unser eigenes Organisationsmodell geändert. Wir nennen das Operating Model. Das heißt, wir sind in eine Matrix-Organisation reingestiegen. Ja, wir sind über viele, viele Jahre gewachsen auf gut eine halbe Milliarde an Umsatzerlösen und knapp 3000 Mitarbeitern in Mitteleuropa. Und das hat dazu geführt, dass wir gemerkt haben, mit dieser Größenordnung werden wir es nicht schaffen, mit dieser Organisationsform uns nochmal zu verdoppeln oder vielleicht auch mehr. Das heißt, wir sind in eine Matrix-Organisation eingestiegen. Warum haben wir das gemacht? Wir wollen Skalierungsmöglichkeiten schaffen. Wir wollen End-to-End-Beratung global schaffen. Wir müssen dem internationalen Wettbewerb entgegenstehen, der natürlich auch hart ist und auch nicht weicher werden wird, um dort bestehen zu können. Das heißt, unsere gesamte Organisation muss End-to-End lieferfähig sein aus allen Ländern in alle Länder, die wir adressieren wollen. Wenn wir in neue Länder gehen wollen, wenn wir Kunden begleiten wollen auf ihren Wachstumswegen, auf ihren Internationalisierungspfaden, dann müssen wir das schaffen, sonst werden sie zu globaleren und größeren IT-Dienstleistern wechseln. Auf der anderen Seite bieten wir uns so auch die Möglichkeit, in diesen Markt einzusteigen. Das heißt, der gehobene Mittelstand kann mit uns in seinen Territorien auch End-to-End einen Service erreichen. Das heißt, das ist nur möglich, wenn wir selbst uns als Matrix aufstellen, um dann skalierungsfähig zu sein und mit den Kunden auch diese Wertschöpfungskette digital nachher abbilden zu können. Also Sie sehen, wir sind in zwei starken Veränderungen. Die haben aber auch nicht gestern angefangen, sondern die gibt es schon seit einigen Jahren.
Wenn wir jetzt noch mal auf dieses Thema Internationalisierung und Skalierbarkeit zurückkommen. Gibt es denn da jetzt schon Effekte, die Sie in Ihrem operativen Geschäft sehen oder wie sind da die Pläne, was entsprechende Zuwachsraten betreffen könnte?
Ja, wir sehen Effekte. Momentan sehen wir leider Effekte, die unsere Effizienz nach außen hin belasten. Nach innen sehen wir natürlich auch ein paar andere Dinge, die uns wichtig sind. Aber in Summe verlieren wir momentan Performance schon seit 1, 2, 3 Jahren, beziehungsweise kommen nicht hoch aus der Geschichte, weil wir immer wieder durch diese Veränderungen Einmalaufwendungen haben in Form von Abfindungen zum Beispiel. Allein in den ersten 9 Monaten haben wir knapp 2,5 Millionen hier an Abfindungen gezahlt. Das heißt, das ist einfach eine Veränderung des Managements oder auch von verschiedenen Führungskräfteleveln und Mitarbeitern, von denen wir uns trennen müssen auf der einen Seite, um Platz zu schaffen für das neue Geschäft, für die Internationalität und für die Matrix-Organisation. Wir sind im Aufbau von neuen Services. Sie können sich vorstellen, wenn wir neue Services in der Cloud anbieten, dann haben wir nicht innerhalb von einem Tag 1000 neue Kunden. So schön ist leider nicht. Das müssen wir leider WhatsApp und anderen Dienstleistern überlassen. Sondern das dauert, das ist ein Aufbau. Sie brauchen Kampagnen, Sie brauchen Vertrieb, Sie brauchen Marketing, Sie brauchen Entwicklungszeit im Vorfeld. Das belastet natürlich unsere Marge. Aber da sind wir sehr zuversichtlich, weil am Ende vom Tag steuern wir intern nach unseren Geschäftsbereichen und nach unseren Ländern und in Zukunft auch nach Regionen. Und wir sehen schon einige Pflänzchen, wie sie anfangen zu gedeihen. Aber es ist nach außen noch schwer sichtbar.
Super. Nochmal ein kleiner Rückblick zu den neuen M-Zahlen. Sie hatten ja vor allen Dingen im Bereich Fachlösung, also Segment LOB, da verlief es ja zuletzt eher schleppend. Woran lag das und sehen Sie da mittelfristig wieder mehr Dynamik?
Ja, woran lag das? Da muss man leider ganz klar sagen, die SAP ist sehr stark in der Business Suite, also im alten klassischen ERP-Umfeld. Hat es auch sehr gut aufgeholt in den letzten Jahren im Analytics-Umfeld, ist sehr mittelstandsgerecht geworden und klassisch auch schon in Payroll, alles rund um People, HR-Prozesse. Aber in der Customer Experience hat es nicht so gut funktioniert und dort speziell im Bereich Commerce, E-Commerce. Und die SAP hat hier im letzten Jahr ihre Strategie geändert, die alte Produktwelt nicht mehr unterstützt. Das hat uns letztendlich die komplette Pipeline kaputt gemacht. Ist auch nachvollziehbar. Man kann nicht was verkaufen, was am Ende ist vom Lebenszyklus. Wir warten hier auf die neue Technologie. Es wird neues Portfolio-Element werden in der neuen Business Suite, die die SAP announced hat. Da sind wir von dem, was wir bisher wissen und gesehen haben, sehr positiv. Aber das wird leider dauern. Ja, das hat uns in dem Bereich Fachbereichslösungen tatsächlich ein Loch reingehauen, muss man ganz klar sagen. Wir versuchen dort, die Mannschaft so gut wie geht an Bord zu behalten, um gewappnet zu sein, wenn es denn losgeht. Aber das geht auch nicht von heute auf morgen. Sie wissen, wie das ist. Sie brauchen Referenzen, sie brauchen Erfahrungen nachher und sie brauchen Pipeline. Das hat uns leider im Segment LOB deutlich Marge gekostet, während die anderen Bereiche rund um People, rund um Analytics eigentlich sehr stabil laufen. Aber wir befinden uns jetzt nicht gerade im wirtschaftlichen Wachstum in unserem Kernmarkt. Es ist nicht leicht, momentan große Investitionsbudgets im Mittelstand dafür freizumachen.
Eines der Ergebnisse war ja letzten Endes, dass Sie jetzt die Prognose nach unten angepasst haben. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz skizzieren, was Sie jetzt erwarten und wie sicher Sie sich auch mit Blick auf sozusagen die restlichen Monate des Geschäftsjahres damit fühlen.
Wir fühlen uns gut. Es war leider nötig. Wie man sieht, sind in den letzten Wochen auch viele Marktleiter dazugekommen. Es ist einfach ein geopolitisches Problem. Die Unsicherheit ist groß. Ich meine, das können wir ja alle fühlen als Privatpersonen von morgens bis abends. Ja, man tut sich mit größeren Investitionen auch schwer, auch weiterhin. Ja, wir können jetzt auch nur deswegen, weil Europa mit USA vor 2-3 Wochen mal eine Regel installiert hat, auch nicht sagen, dass das komplett wegfliegt. Ja, die Unsicherheit ist da. Die Menschen haben gelernt, dass wie das abläuft, ja, wie sich auch über, sag mal, Regeln und Gewohnheiten geopolitisch oder weltweit einfach durchgesetzt wird in einem Stil, den wir bisher nicht kannten. Und daher gehen wir davon aus, dass es natürlich jetzt auch ein Stück weit Zeit benötigt, um da wieder Vertrauen reinzubekommen. Wir selbst messen sehr genau intern, wie unsere Auslastung ist, wie unsere Pipeline ist und wie unsere Execution darin ist. Wir sind zuversichtlich. Wir sind bisher gut unterwegs. Ja, wir werden einen guten Sommer haben, aber für uns ist ganz entscheidend, was im September passiert. Das ist der letzte Monat unseres Geschäftsjahres und des Quartals. Und da werden wir dann auch sehen, ob die Execution von großen Migrationsprojekten auch tatsächlich kommt oder ob die Leute weiterhin verunsichert sind und das auf die lange Bank schieben.
Okay. Herr Land, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und ich sage da mal einfach mal bis zum nächsten Mal und ich drücke Ihnen natürlich die Daumen, dass das mit Ihrem Geschäft und Ihrer neuen Strategie entsprechend klappt. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Ja, einen schönen Tag. Tschüss, Herr Müller.
Unterm Strich heißt das für mich, die Transformation kostet zunächst Geld und Zeit, soll aber langfristig für mehr Skalierbarkeit und Stabilität sorgen. Charttechnisch steckt die Aktie nach der Prognoseanpassung noch im Konsolidierungsmodus, hat aber im Bereich der jüngsten Tiefs eine solide Unterstützungszone. Für Investoren heißt das, wer an den Cloud-Kurs von All for One glaubt, muss hier zwar noch Geduld mitbringen, aber die Perspektiven bleiben insgesamt positiv. Bei Eckert und Ziegler gab es diese Woche ebenfalls frische Halbjahreszahlen und die konnten sich sehen lassen. Der Umsatz stieg um gut 12% auf 137,4 Millionen Euro. Das Konzernergebnis legte sogar um 28% auf 17,7 Millionen Euro zu. Haupttreiber war wieder einmal das Segment Radiopharma, wo die Nachfrage nach medizinischen Isotopen für Diagnostik und Krebstherapie ungebrochen hoch ist. Besonders interessant, auch im Segment Strahlentechnik legte das Geschäft zu. Das zeigt, dass Eckert & Zieliger nicht nur auf einem Wachstumspfeiler bauen kann, sondern die Produktpalette insgesamt wieder stärker gefragt ist. Dazu kommt eine solide Bilanz, Eigenkapitalquote bei knapp 70% und auch bei den liquiden Mitteln wurde leicht nachgebessert. Das Management bestätigte die Jahresprognose, heutzutage ja auch nicht immer so üblich. Beim Umsatz peilt man weiter 270 Millionen Euro an, beim Gewinn pro Aktie 1,30 Euro. An der Börse machte man sich allerdings dann doch einen etwas anderen Reim drauf. Die Aktie sackte deutlich ab und durchbrach sogar die 100-Tage-Linie nach unten, was ja einem mittelfristigen Verkaufssignal entspricht. Allerdings kann man das noch mit Ausrufezeichen als normale Fortsetzung der bisherigen Konsolidierung bzw. Zwischenkorrektur sehen. Denn immerhin hatte sich ja Eckert und Zieliger vom April-Tief aus um über 60% verbessern können. Also hier erstmal weiter genau beobachten. Kontron hat in dieser Woche einmal mehr gezeigt, dass man strategische Weichenstellungen konsequent umsetzt. Das Unternehmen trennt sich von seiner ungarischen Fertigungssparte, die künftig an einen lokalen Investor geht. Der Schritt ist Teil der Strategie, sich noch stärker auf margenstarke IoT- und Embedded-Computing-Lösungen zu konzentrieren, Bereiche, in denen Kontron ja schon heute zu den führenden Anbietern gehört. Mit dem Verkauf will man dabei nicht nur die Fertigungstiefe reduzieren, sondern auch Kapital für weiteres Wachstum freisetzen. Denn das Geschäft mit standardisierten, aber hochspezialisierten Hard- und Softwarelösungen für Industrie, Transport und Medizintechnik verspricht höhere Margen als klassischer Produktionsservice. Fundamental ist Kontron ebenfalls solide unterwegs. Für das erste Halbjahr meldete der IoT-Spezialist jetzt eine Zunahme des operativen Gewinns um 78% auf 146 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 12,6%. Das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Dies und die Zusatzeinnahmen aus dem Spartenverkauf haben jetzt bei Kontron dann auch zu einer Erhöhung der Jahresprognose geführt. Man erwartet jetzt nun ein EBITDA von mindestens 270 Millionen Euro. Bislang waren 220 Millionen Euro prognostiziert. Allerdings im Gegenzug wird durch die Endkonsolidierung des verkauften Geschäftes jetzt ein geringerer Konzernumsatz erwartet, rund 1,8 Milliarden Euro nach einer bisherigen Prognosespanne zwischen 1,9 und 2 Milliarden Euro. Auch wenn Kontron damit weiterhin eine anziehende Profitabilität bei generell stabilem Umsatzniveau im fortgeführten Geschäft signalisiert, reagierte der Markt dennoch mit kräftigen Abschlägen. Das ordnet sich jetzt in Einschätzung oder in bisherige Einschätzung ein, dass momentan nach den vorangegangenen Kurszuwächsen etwas die Luft raus ist. Aufgepasst muss nun auf jeden Fall werden, dass die Unterstützung durch die 50 und auch durch die 100-Tage-Linie hält. Einer der großen Highflyer in dieser Woche war Bechtle, denn das Unternehmen hat im zweiten Quartal erneut unter Beweis gestellt, dass man als IT-Dienstleister geradezu zu den Felsblöcken in der Brandung gehört. Der Umsatz kletterte um 5% auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Leichter Zuwachs auch beim EBIT und das trotz eines spürbar schwächeren Investitionsklimas im öffentlichen Sektor. Besonders stark entwickelte sich das internationale Systemhausgeschäft, wo Bechtle nicht nur bestehende Kunden weiter ausbauen konnte, sondern auch neue Märkte erschließt. Im E-Commerce-Bereich blieb das Wachstum etwas verhaltener, was angesichts der hohen Vergleichsbasis aus den Vorjahren und der Zurückhaltung bei Hardwarebestellungen nicht ganz so überraschend war. Positiv dagegen die Margenentwicklung. Hier profitierte Bechtle von einem guten Mix aus Projekt- und Servicegeschäft und konnte die EBIT-Marge stabil bei über 6% belassen. An der Börse reagierte die Aktie geradezu euphorisch mit deutlichen Kursgewinnen und ist jetzt drauf und dran, die Widerstandszone bei rund 41 Euro erneut anzugreifen. Eine Zone, an der man seit 2 Jahren immer wieder gescheitert war. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ja, und damit zum Sorgenfall oder Sorgenkind der Woche. Denn bei Klick Digital hat sich in dieser Woche eine Gemengelage entwickelt, die man ohne Übertreibung als kritisch, wenn nicht sogar als potenziell existenziell einstufen muss. Zwar konnte das Unternehmen im zweiten Quartal das EBITDA um über 30% auf 6,5 Millionen Euro steigern und auch die Marge auf 7% verbessern. Doch dieser Lichtblick verblasst schnell, wenn man sich die anderen Rahmenbedingungen betrachtet. Der Umsatz brach im Halbjahresvergleich um rund 43 Millionen Euro auf 98 Millionen Euro ein. Hauptgrund dafür tiefgreifende Probleme im digitalen Zahlungsverkehr. Bestimmte Kartensysteme und Acquiring-Banken lassen Zahlungen von bestehenden Kunden schlicht nicht mehr zu. Neukunden lassen sich unter diesen Voraussetzungen natürlich nur schwer gewinnen. Das Unternehmen musste daher seine Prognose für 25 komplett zurückziehen, ohne konkrete Aussagen, wann sich die Lage bessern könnte. Brisant wird es zusätzlich durch die jüngsten Turbulenzen mit dem Mehrheitsaktionär Dylan Media. Dieser hatte ja ursprünglich selbst einen Aktienrückkauf vorgeschlagen, kündigte nun aber überraschend an, dagegen zu stimmen, wenn es an der Hauptversammlung darum geht. Offizielle Begründung in der aktuellen Situation habe die Sicherung der Liquidität Vorrang. Gleichzeitig wird die Option eines Delistings von der Börse vorerst verworfen. Diese Kehrtwende wirkt natürlich für Außenstehende sehr erratisch und dürfte das Vertrauen auch insbesondere institutioneller Anleger nicht gerade stärken, zumal sie in einer Phase erfolgt, in der ohnehin schon erhebliche Unsicherheit über die operative Zukunft besteht. Denn man muss es einfach so sagen, wenn hier als Argument Sicherung der Liquidität genannt wird, dann machen sich natürlich viele Investoren entsprechend einen Reim drauf, dass es mit der Kasse hier nicht zum Besten steht. Geradezu konträr dazu war allerdings die Meldung, dass es einen hohen operativen Free Cashflow von 20 Millionen Euro gab. Hier könnte also entsprechend vielleicht doch ein bisschen mehr Stabilität wieder reinkommen. Aber das strukturelle Problem ist unübersehbar. Wenn die Zahlungsproblematik nicht schnell gelöst wird, schrumpft nicht nur der Umsatz, sondern auch der Wert der gesamten Kundenbasis. Die für Klick ja eminent wichtige Kennzahl Lifetime Value of Customer Base wird laut Management entsprechend deutlich unter Druck geraten. Ja, an der Börse reagierten die Anleger verständlicherweise mit deutlichem Misstrauen. Der Kurs gab hoch zweistellig nach und testete markante Unterstützungen. Die Charttechnik ist hier allerdings trotzdem erstmal zweitrangig. Entscheidend ist, ob das Management in den kommenden Wochen eine tragfähige Lösung mit den Zahlungsdienstleistern erzielen kann und dies entsprechend auch kommuniziert. Bis dahin bleibt Klick Digital wohl eher ein Hochrisiko mit unkalkulierbarem Ausgang. Jetzt der obligatorische Blick auf einige neue Analystenempfehlungen. Los geht's. Nubase hat seine Kaufempfehlung für Ziel Network bestätigt und das Kursziel unverändert bei 64 Euro belassen. Grundlage nach Aussagen von den Analysten ist ein solides zweites Quartal mit 24% Umsatzwachstum und getragen von Preiserhöhungen und einer wachsenden Nutzerbasis. First Berlin hat bei SFC Energy die Kaufempfehlung bestätigt, das Kursziel allerdings von 31 auf 26 Euro gesenkt. Nach einem schwachen zweiten Quartal mit gesenkter Jahresprognose erwarten die Analysten jetzt nun einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro. Und das EBITDA, das bereinigte EBITDA, soll zwischen 13 und 19 Millionen Euro liegen. Belastend wirken vor allem natürlich makroökonomische Unsicherheiten, Zölle, Währungseffekte und Projektverzögerungen. Langfristig bleibt man jedoch aufgrund der führenden Brennstoffzellentechnologie optimistisch. Und zu diesem Thema natürlich nochmal zur Erinnerung. Ich hatte ja letzte Woche hier an dieser Stelle den CEO von SFC Energy, Dr. Peter Podessa, zu Gast. Und genau über die angesprochenen Probleme hatten wir hier gesprochen. Also gerne nochmal reinhören in die vergangene Folge. Montega hat die Kaufempfehlung für Masterflex bekräftigt und das Kursziel bei 17 Euro belassen. Im zweiten Quartal legte hier die operative Marge auf 12,8% zu, während das Umsatzwachstum aufgrund von Kalendereffekten etwas gebremst wurde. Für das zweite Jahr erwarten die Analysten allerdings eine Beschleunigung, auch dank neuer Aufträge und geplanter Akquisitionen. Beim Computerperipheriehersteller Cherry, auch das hatte ich letztes Mal berichtet, hält Montega an der halten Empfehlung fest und bestätigt das Kursziel von einem Euro. Das erste Halbjahr war ja von einem deutlichen Umsatzrückgang geprägt, bedingt durch strategische Portfoliobereinigung und einem schwachen Konsumumfeld. Für das zweite Halbjahr rechnet Montega mit einer Erholung, insbesondere auch im E-Health-Geschäft. Die Analysten von GBC bleiben bei Zenit auf Kaufen, haben aber das Kursziel von bislang 19 auf jetzt 16 Euro abgesenkt. Grund ist die schwache Entwicklung der US-Tochter Analysis Prime, die zu einer deutlichen Reduktion der Jahresprognose führte. Nuways hat die Kaufempfehlung für Max Automation bestätigt. Das Kursziel von 6,50 Euro bleibt bestehen. Zwar gingen im zweiten Quartal Umsatz und Marge zurück, doch der Auftragseingang zeigte ein Plus von 7,4% und das sollte eine gute Basis für eine Stabilisierung bieten. GSC Research empfiehlt Private Assets weiterhin zum Kauf, senkt das Kursziel aber von zuvor 5,80 Euro auf 4,20 Euro. Hintergrund sind hier massive Belastungen durch schwache Beteiligungen im Gießereisektor, die zu Restrukturierungen führten. Langfristig sieht man jedoch Potenzial durch Wertsteigerungen im Portfolio. Was das konkret heißt, werde ich nächste Woche mit dem CEO der Gesellschaft, Sven Dübbers, direkt in meinem Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch klären. Also gern am nächsten Samstag wieder einschalten. First Berlin hat bei Formicon das Kursziel von 46 auf 49 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Ausschlaggebend sind die erfolgreiche Einführung des Stelara Biosimilars FYB202 sowie eine Unternehmensanleihe über 70 Millionen Euro, die den Finanzspielraum erweitert und Verwässerungsrisiken reduziert. MWB Research hält bei Scout24 an Halten fest, erhöht jedoch das Kursziel leicht von 127 auf 129 Euro. Nach Aussagen der Analysten verlief das zweite Quartal solide. Scout24 hatte einen Umsatzplus von 15% und ein EBITDA-Wachstum von 17% melden können. Außerdem wurde die Jahresprognose angehoben, gestützt von neuen Produkten und Akquisitionen. Und der letzte, last but not least, in dieser heutigen Aufzählung, kommt ebenfalls von MWB Research. Und zwar geht es um Carl Zeiss Meditec. Hier wurde die bisherige Kaufempfehlung bestätigt. Allerdings wurde das Kursziel von 65 auf 57 Euro abgesenkt. Trotz schwacher Zahlen im dritten Fiskalquartal sieht man allerdings auf Analystenseite langfristig Chancen für neue Produktplattformen und auch einen hohen Auftragsbestand, auch wenn kurzfristig Zölle und Währungseffekte belasten. So, zum Schluss nochmal der Blick auf die kommende Woche. Auf makroökonomischer Ebene gibt es einige Termine, die Sie sich als Investoren sicherlich anstreichen sollten. So kommt am Dienstag der ZEW-Stimmungsindikator für Deutschland raus. Laut Factset wird hier für den Berichtsmonat August ein regelrechter Absturz erwartet. Für den ZEW Economic Sentiment Index liegt aktuell eine Konsensschätzung von 33,4 Punkten vor, nach 52,7 Punkten im Vorzeit, im Vormonat. Es wird also mit einem regelrechten Absturz der Stimmungslage gerechnet. Am Donnerstag gibt es dann für die Eurozone die zweite BIP-Schätzung für das zweite Quartal mit aktuell 1,4% Prognose. Und in Amerika stehen am Dienstag Inflationsdaten an. Hier wird für den Juli mit einem Anstieg im Jahresvergleich um 2,8% gerechnet, nach 2,7% im Vormonat. Damit noch zu den Bilanzberichten und da wie immer der Fokus auf die Nebenwerte, auch wieder auf die Nebenwerte im deutschen Markt. Hier ist der Terminkalender in der kommenden Woche wieder richtig prall gefüllt. Am Montag, da geht es noch ein bisschen softer zu, werden Zahlen unter anderem von QBeyond, Arthur Software und Hypoport erwartet. Dann geht es richtig Schlag auf Schlag. Am Dienstag sollen unter anderem Exasol, Mutares, Kencom, Illumeo, Secunet, Indus und Datagroup dran sein. Zur Wochenmitte dann Singulus, Evotec, Brenntag, Renk, Formicon und Jenoptik. Donnerstag geht es dann weiter, unter anderem mit Douglas, Home2Go, Brockhaus, CW, Jostwerke, HelloFresh und noch viele, viele mehr. Und am Freitag dann wahrscheinlich noch Shelly und Deutsche Rohstoff und Allgeier. Wie immer, keine Gewähr für die Angaben. Und es werden noch viele weitere andere erwartet, die ich jetzt hier in diesem Umfang nicht nennen kann. Wir sind halt mittendrin in der Berichtshochsaison. Damit sind wir zum Schluss gekommen. Hier nochmal der Hinweis auf meinen anderen Podcast neben Wertewelt im Gespräch. Diese Woche, wie gesagt, mit dem Finanzvorstand von GFT Technologies, Dr. Jochen Rütz, der mit mir zusammen spannende Einblicke in die KI- und Robotikstrategie seines Unternehmens besprechen konnte und so außerdem auch noch erklärte, warum man denn jetzt auf SAP im lateinamerikanischen Markt setzt. Gern mal reinhören. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie gesund und tschüss.